Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
Wir haben schon öfter über das Thema Einsamkeit und das Gefühl von Alleinsein gesprochen. Und wir dachten, heute irgendwie ist das Thema immer noch relativ präsent bei uns beiden, bei unseren Freunden, mal ja, mal mehr, mal weniger. Und wir dachten, dass wir das gerne mal verbinden mit dem Gefühl von erfüllt sein oder sich erfüllt und nicht erfüllt fühlen. Deswegen wollen wir nochmal auf dieses Thema einspringen heute und ein paar Themen ausdiskutieren gemeinsam, wieso das dann so ist, dass wir uns manchmal nicht erfüllt genug fühlen, obwohl das Leben ja eigentlich wunderbar läuft, ob es sowas wie zum Beispiel das Fehlen des Partners oder der Liebe wirklich Grund genug ist, dass man sich irgendwie kacke fühlt und alles auf einmal nur noch dramatisch kacke ist und Aspekte, woran das halt liegen kann und wie man das vielleicht wegschmieren könnte, dass man sich nicht einsam oder alleine oder eben unerfüllt fühlt.
Ja, ich hatte nämlich gerade gestern du hast mir eine Filmempfehlung gegeben. Ich glaube, der Film heißt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, es war zwar erst gestern, aber es sind auch wiederum 24 Stunden und ich bin mittlerweile 33 Jahre alt, von daher kann man das ruhig mal vergessen. Ich habe den Film, ich glaube, der heißt Der Gesang der Flusskrebse, geguckt.
Ja, genau so.
Und du hast mir den empfohlen und hast gesagt, wenn du ihn guckst, und jeder Mensch, der ihn in letzter Zeit geguckt hat, hat mir gesagt, dass da so ein paar Tränchen geflossen sind. Und ich würde ehrlich gesagt total gerne wissen, warum bei euch allen die Tränen geflossen sind. Weil ich nämlich diesen Film geguckt habe und ich irgendwie das Gefühl habe, dass dieser Film Menschen zwar triggert, aber ich glaube, verschiedene Szenen triggern verschiedene Punkte.
Oh Gott, dieser Film behandelt so viele Themen. Da geht es ja vielleicht in einem Satz kurz zusammengefasst, wer das noch nicht geguckt hat und ich versuche nicht zu spoilern, um ein junges Mädel, was verlassen wurde von der Familie, von dem Vater, von der Mutter und so weiter. Und sie bleibt an einem Ort, was ihr bekannt ist, ihr ganzes Leben. Dann versucht sie, die Liebe zu finden ein, zwei Mal. Dann versucht sie,
du spoilerst nicht,
sich weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Das ist ja nur der Inhalt, das ist ja nicht die Resultate. Und ganz viele Sachen laufen dabei aber schief. So, und für mich persönlich emotional war das auch aus sehr vielen diversen Gründen. Und schon sehr früh zu Beginn des Films wird sie ja, wie gesagt, von vielen Menschen verlassen. Und das kennen du und ich auch von unseren Vätern. Und da gibt es irgendwie auch Gewaltszenen. Das kenne ich auch aus meiner Familie tatsächlich leider. Und ganz vieles davon hat mich getriggert. Und zum Ende hin habe ich nur noch geheult wie ein Schlosshund, weil ich das ganze Gesamte dann irgendwie auch in dem Film angefangen habe zu verarbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, das habe ich dir dann auch nach dem Film gesagt, dass wir das eigene Leben halt eben auf solche Situationen projizieren. So wie, wenn wir eine Liebesgeschichte gucken, dann ist das ganz oft bei uns Girlies so, dass wir dann denken, oh ja, das wollen wir auch, wir wollen das vom Partner und wir wollen das und keine Ahnung. Es ist ja fast schon bei Pornos so, dass dann, wenn Männer, Frauen das gucken, denken, das ist auch die Realität. Und irgendwie beziehen wir halt auf das, was wir sehen, ob das jetzt in sozialen Medien oder in so einem Film ist, alles auf unser Leben und dann vergleichen wir gerne mal und dann reflektieren wir oder verarbeiten sogar vielleicht teilweise Sachen. Deswegen habe ich dir daraufhin ja auch noch gleich einen anderen Film empfohlen, Brittany Runs Marathon oder so, falls das jemand auch nochmal gucken möchte, das ist eher so ein Feel-Good-Movie, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich auch sogar mit dem Film, wo es einfach nur um Mädels geht, die sich irgendwie im Leben zusammenreißen wollte und einen Marathon laufen wollte, auch nochmal identifiziert hat und beide Filme irgendwie an zwei Tagen geschaut hat und dachte, das ist so krass, das sind zwei verschiedene Filmwelten und mit beiden konnte ich mich so gut identifizieren. Und ja, bei diesem Flusskrebse-Film, wo es nicht um Flusskrebse geht, by the way, war das halt einfach unfassbar emotional und ich habe das Gefühl, du verarbeitest sowieso schon seit wirklich einer längeren Zeit ein paar bestimmte Sachen und das ist nicht so, dass es 10.000 Tonnen an Sachen sind, sondern ich glaube, das sind einfach so eine Handvoll Sachen, die halt sehr, sehr dich triggern aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, aus deiner Datingwelt und ganz vieles hat leider damit zu tun, dass es um Männer geht und wie du den Männern nicht vertraust, wie du von denen verlassen wurdest, wie du belogen wurdest, wie sie dich immer nur ausnutzen und all das, glaube ich, triggert bei dir einfach nochmal alles zehnfach, muss ich sagen. Und dieser Film war halt genau das. Scheiße. Ich wollte ihn nochmal hören.
Wo du das gesagt hast, dass mich die Dinge noch mehr triggern, würdest du sagen, dass die Männergeschichten in unserem Leben mich mehr triggern als dich? Weil das frage ich mich immer. Wir haben ja irgendwie dieselbe Zeitspanne an nervigen Liebesgeschichten ungefähr. Weiß ich nicht, wann du deine Beziehung angefangen hast. Meine Beziehungsphasen haben mit 18 ungefähr angefangen. Seitdem ich 18 bin, werde ich mehr oder weniger so ein bisschen ausgesaugt oder strapaziert von diesem Thema Beziehung und Liebe, sodass ich mich auch manchmal frage, auch wenn ich mit meinem, wenn ich meinen Ex-Freund wieder treffen würde, mit dem ich 5,5 Jahre zusammen war, der eigentlich gar keine Rolle mehr in meinem Leben spielt, wenn er jetzt vor mir stehen würde und fragen würde, wie sehr er mich prägt, würde ich eigentlich sagen, du prägst mich gar nicht mehr. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, dass er wahrscheinlich in jeder zweiten Podcast-Folge seit über 220 Folgen drin vorkommt, hat dieser Mensch mich verdammt dolle geprägt. Und manchmal ist einem gar nicht bewusst, wie krass man geprägt ist. Und erst wenn man sowas wie wir auf Band hat, checkt man, dass man total viel mit diesem Menschen eigentlich noch zu kämpfen hat.
Ja, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied bei uns beiden, dass ich glaube, dass du nachhaltig nachträglicher bist.
Ja.
Nachtragender.
Mhm.
Ich glaube, dass dir die Sachen unbewusst viel länger nachhängen. Die tun es bei mir auch. Ich glaube, der Unterschied ist, dass ich still leide,
ja,
und du nicht.
Ja.
Wieso das bei mir vielleicht auch so wirken könnte, dass ich nicht mal an Sachen denke, ist, weil ich einfach wirklich still in mir alleine Sachen verarbeite und du bist ein Mensch, der das verarbeitet, indem du das an 10 Freunde erzählst. Mhm. Was beides richtig und falsch ist,
ja,
oder sein kann. Und dadurch glaube ich, belüge ich mich manchmal selber, dass ich das nicht mehr mit mir nachträglich mitschleppe und überspiele das
Schublade
einfach
sehr gerne.
Und genau, ich lebe sowieso in Schubladen, ob es Menschen oder Dinge sind. Und ich glaube, ich schließe diese einfach gerne mal ab, verschließe meine Augen vielleicht auch mal davor und dann kommen Momente raus, wo ich dann auf einmal irgendwie einen Abend im Bett liege und dann anfange aus dem Nichts zu weinen, wo ich denke, da ist doch irgendwie alles in Ordnung, aber jetzt hat mich diese eine Sache, weil mein Freund schnarcht oder so getriggert, dass ich seit 3 Abenden einfach nur noch weinen möchte, obwohl es gar nichts mehr wahrscheinlich mit der eigentlichen Tatsache zu tun hat, weil dann auf einmal für einen Moment diese eine Schublade geöffnet wurde und dann irgendwas rauskam, und zwar perfektes Beispiel eigentlich mit dem Schnarchen. Das ist eigentlich, das ist kein unwichtiges Thema, aber es ist auch nicht so krass dramatisch, wie ich es behandle.
Für Außenstehende. Ja.
Dadurch, dass es aber damit zusammenhängt, dass ich 5 Jahre mit einem Menschen zusammen war, der Tag und Nacht geschnarcht hat und mir versprochen hat, das Problem zu lösen und das in 4-5 Jahren nicht geschafft hat zu lösen und nicht ein einziges Mal auf die Couch gegangen ist, damit ich gesund werde und schlafe. Und ich war in der Phase sehr, sehr, sehr krank. Ich hatte eine chronische Krankheit entwickelt und hatte da einfach Schlaf und alles gebraucht. Und dieser Ex-Partner war einfach nicht da für mich in dem Moment und hat mich nicht schlafen lassen. Krass. Und das hat mich so nachhaltig
psychisch
und mental kaputt gemacht, dass wenn ich nur dieses, ich habe das gerade erst meiner Mama heute Morgen erzählt, dass ich dieses Schnarchgeräusch, wenn ich das nur höre auf TikTok oder sonst wo, ich kriege Augenzucken, mein ganzer Körper verspannt, mir tut alles weh, und wenn ich dann auch noch eine Person neben mir habe, wie meinen jetzigen Partner, der dann auch genau das Gegenteil ist und versucht Lösungen zu finden und hier und da, und ich ihm das Gefühl gebe, als würde er nichts richtig machen und ich mir selber schon einrede, vor allem wenn du mich fragst, na, hat sich da was geklärt, ich dir 10.000 gute Sachen erzähle,
ja,
und mir das eigentlich selber nur erzähle in dem Moment, dass eigentlich ja alles gut ist und ich bin so dankbar für ihn jetzt, was er alles tut im Vergleich zu dem letzten. Dennoch leidet er definitiv wahrscheinlich 50% mehr, als er das müsste dadurch.
Ja.
Also mit mir zusammen natürlich. Schutz nehme ich ihn nicht, weil er schreit.
Ja.
Aber durch dieses Trauma sind halt Sachen an die Oberfläche gekommen, dass ich mich auch mal dabei erwische, dass ich dann irgendwie morgens aufwache und mir nach Weinen zumute ist, weil da ein bisschen geschnarcht wurde. So. Nicht nur er. Und das ist halt bei mir so ein bisschen phasenweise. Und ich glaube, bei dir ist das so, dass ich...
Und du fühlst dich dann, nur um auf dieses Thema Erfüllung und so, du fühlst dich ja in dieser Phase dann, obwohl du in einer Partnerschaft bist, alleingelassen,
ja,
mit dem Problem.
Oh Gott,
und deswegen,
ja,
fühlst du dich in so einem Moment einsam und der Partner würde das niemals verstehen, weil diese Vorgeschichte eben nicht bekannt ist.
Genau das,
ja,
genau das. Oh, das ist ziemlich perfekt, weil das passt ja auch wunderbar zu dem Thema heute. Weil in dem Moment bin ich wirklich hier alleingelassen, weil ich versuche, eine Lösung zu finden für ihn, für mich, für uns und versuche, dass er dann irgendwie davon auch profitiert, weil wenn ich
schnellstmöglich vor allem.
Ja, wenn ich müde und erledigt und nur noch grumpy bin, dann hat er auch nichts von mir. Und da fühlt man sich schon sehr alleingelassen.
Wenn der andere nicht schnell hinterherzieht, so schnell wie du bist.
Genau das. Und das ist halt auch das, was mir wiederum nochmal leid tut. Weil ich mal denke, ich hätte, und das habe ich gestern auch nochmal gesagt, und das meinte ich überhaupt nicht so, ich hätte nämlich schon 10, Lösungen parat gehabt. Und ich hätte die alle durchprobiert. Und ich hätte das einer Person mir gegenüber nicht angetan, dass er oder sie mindestens länger als 3 Nächte oder so nicht schlafen können neben mir. Und nur weil ich so bin, erwarte ich es leider von anderen Menschen.
Ja.
Und das fühlt sich nochmal einsam an, wenn diese Menschen es nicht gleich tun und mir entgegenkommen und das Gleiche irgendwie für mich tun. Und das ist aber auch schon wieder ein Me-Problem. Das ist ein Big-Time-Me-Problem. Und ich versuche mich irgendwie davon auch nicht triggern zu lassen, weil ich mir denke, again, nur weil ich so bin, es ist echt krass hart zu erwarten, dass andere Menschen genauso sind, weil ich an mich selber unfassbar hohe Erwartungen habe.
Und weißt du, was das Krasse ist? Apropos Erwartungen, ich finde das so interessant, weil an mich, wenn ich mir vorstelle, wie ich mich meinen Datingpartnern gegenüber bisher so verhalten habe, finde ich es richtig krass, wie offen und radikal ich mit meinen Forderungen auf die Menschen zugegangen bin. Und ich bin aber noch nie jemandem begegnet, und das liegt nicht daran, dass ich perfekt bin, ich bin noch nie jemandem begegnet, der mich so verbiegen und verändern wollte und der mich so runtergemacht hat und der mich so schlecht hat fühlen lassen, wie ich zurück die andere Person schlecht fühlen lasse. Mhm. Also kannst du mir folgen, was ich meine? Also ich habe noch, ich penetriere Menschen total oder Männer, Datingpartner total oft mit meinen Standards, aber es hat noch nie jemand versucht, mich zu verbiegen.
Scheiße, ja, ich hab das auch ganz oft gehabt und das ist mir auch neulich, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich schmunzel gerade, weil mir das auch aufgefallen ist. Gestern liege ich auch im Bett und kann nicht einschlafen und denke mir auch, das ist so krass, weil mein jetziger Partner halt so viele Sachen sagt, wie toll ich bin, wie perfekt ich bin, wie ich alles mitdenke, alles für ihn mache und irgendwie hier und da und bla. Und ich mir dann denke, krass, und ich bin nur damit beschäftigt, seine Fehler zu finden, zu suchen und ihm vorzuhalten. Natürlich nicht so dramatisch, wie es jetzt
klingt. Nein.
So ist es natürlich nicht, aber so als mal Drama-Beispiel zu nennen, dass ich schon...
Du fühlst dich schon wie eine Kritikerin.
Ja, ich bin schon mehr damit beschäftigt, als er Sachen zu optimieren.
Ja.
Nicht, sagen wir es mal so,
ja,
zu optimieren und nicht Fehler zu finden, sondern noch mehr zu optimieren, obwohl das schon so viel toll ist. Trotzdem bin ich so ein Perfektionist und Optimierer und ich einfach, da weiß ich auch einfach, dass ich Menschen um mich herum brauche, so wie du, die nicht denken, dass ich jemand bin, der klug scheißert und Sachen verändern möchte, sondern dass es eigentlich nur Hilfe ist für mich, für dich, für alle. Und bei dir bin ich wirklich unfassbar dankbar übrigens, dass wenn ich dir irgendwie sage, nee, du ziehst jetzt irgendwie eine dickere Jacke an oder du machst das oder du isst das oder du tust das nicht oder keine Ahnung was, dass du nicht denkst, dass ich klug scheiße, sondern dass du denkst, ja gut, sie will ja eigentlich schon am Ende irgendwie das Gute für mich und ob du es am Ende machst oder nicht, ist ja irgendwie auch deine Sache. Aber da hatten wir ja auch eine gemeinsame Freundin, die das auch immer von mir gedacht hat. Und das tat mir so weh, weil es geht mir darum, dass wenn ich Menschen liebe, ich nicht die optimieren möchte, sondern ich möchte denen das geben, was ich eben gut kann. Und das ist halt irgendwie, das ist irgendwie mich um die kümmern. Und manchmal ist die Art irgendwie vielleicht auch klugscheißerisch. Und das ist aber nicht so gemeint. Und Menschen, die mich kennen, wissen, dass es nicht so gemeint ist.
Und vielleicht Menschen, die dir vertrauen, wissen, dass es nicht so gemeint ist.
Ja.
Weil man es mit dem anderen Ohr einfach aufnimmt.
Ja.
Ich habe auch witzigerweise letztens wieder was mit Appellohr gelesen. Und unsere Appellohren sind ja immer sehr, sehr groß. Aber es kommt ja immer darauf an, wenn eine Person, die bei der du weißt, dass die Person gute Intentionen hat, wenn diese Person dir einen Tipp gibt, dann nimmst du es als Hilfe und als irgendwie Kooperation und als Support. Und wenn es eine Person ist, der du vielleicht nicht so vertraust, bist du vielleicht eher auf Krawall gebürstet. Deswegen sieht dein Partner vielleicht die Klugscheißerin nicht in dir, weil er dir vertraut. Weil du einfach auch oft in den Dingen, die du dann getan hast, bewiesen hast, dass du auch den richtigen Ansatz hast. Und deswegen fühlt er sich dann auch sicher und kann sich dann auch in deinem Umfeld fallen lassen und sagen, okay, so wie sie sagt, wird schon richtig sein.
Ja, und jeder möchte sich
Weil er nämlich auch ein Klugscheißer ist.
Ja.
Und es ist vielleicht auch mal schön, für einen Klugscheißer sich fallen lassen zu können, genauso wie du dich auch manchmal bei ihm fallen lassen kannst, weil du weißt, dass er auch viele Dinge weiß und dir auch in vielen Dingen helfen kann und dich supporten kann und du dann sagst, ah nee, okay, hier kann ich Mädchen sein. Mhm. Also es kann ja sein, dass man sich gegenseitig fallen lassen kann und aufgefangen fühlt.
Und das Gleiche tue ich ja bei dir mit emotionalem Auffangen. Weil ich bei dir ganz genau weiß, ich kann emotional, bin ich immer absolut im Safe Space. So dass wenn ich irgendwie dir was erzähle und das ist halt für mich war ja früher das Schlimmste, was passieren kann, ist über meine Emotionen reden. Und jetzt haben wir haben irgendwie seit Wochen anscheinend, ist dir das aufgefallen, immer so ein Mood-Check alle 1-2 Tage, wo wir einander schreiben. Mood-Check? Fragezeichen? Ja. Einfach so ist es. Ich weiß nicht, woher das gekommen ist. Wir schreiben das immer wieder mal, wo wir einfach dann emotional kurz sagen, so ja, alles meh oder alles toll oder wie ist der Mood? So, und dann gucken wir, ob das gleich ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Irgendwie ist es einfach passiert und ich liebe das. Das könnte ich mit niemandem eigentlich machen, weil es einfach 7 Jahre alleine schon hier gedauert hat, bis ich mit jemandem so offen über solche Emotionen reden konnte. Und das Interessante ist, dass dieser Punkt auch perfekt auch ebenfalls zu dieser Folge passt, weil es wichtig ist, dass man eben solche Freundschaften pflegt, behält oder findet, in denen man sich so fühlt, weil ansonsten würde man sich eben unerfüllt fühlen. Und das ist halt auch ein Riesenpunkt, dass wenn man nicht genug oder nicht genug enge, tiefe, bedeutsame Freundschaften oder Familien oder Partnerschaften hat, wo man halt eben genauso sein kann, wie ich das jetzt beschrieben habe, dass wir miteinander sind, dann fühlt man sich auch sehr einsam, obwohl das Leben perfekt sein kann. Es kann der perfekte Job irgendwie sein, es kann perfekter Partner sein, die Familie läuft, Finanzen, Haus, alles ist wunderbar. Und dann hast du aber vielleicht nicht diese Freundschaften, die einfach wunderbar intim sind. Und wir brauchen alle diese Freundschaft. Schon fühlst du dich alleine, obwohl alles wunderbar ist. Ne?
Und kannst du dir vorstellen, weil du kommst ja aus der Welt der introvertierten Menschen. Ich habe ja mit meiner Schreihalsmutter, bin ich ja schon eher die ruhigere bei mir in der Familie.
Stimmt.
Kannst du dir vorstellen, dass du als introvertiertere Person hast ja jetzt dein Ventil gefunden, um irgendwie zu sprechen? Und du hast dein Ventil gefunden in deinen Freundschaften oder wir haben unser Ventil gefunden, in unseren Freundschaften nicht nur reden zu dürfen, sondern sogar reden zu müssen. Also es ist sogar, die Türen stehen uns so offen, uns auszukotzen, dass man keine einzige Sekunde zögert, sich auszukotzen, weil man ganz genau weiß, das Ventil wird einmal geöffnet, dann wird sich ausgekotzt und danach ist alles wieder gut. Es geht nicht darum, die Laune die ganze Zeit runterzuziehen, sondern wir können uns gegenseitig vollkotzen und dann sagen, okay, let's go Aperol trinken, jetzt ist aber auch mal gut. Mhm. Deswegen würde ich gerne wissen, also ich finde, es müssen nicht immer Freunde sein oder Familie oder Partner, mit denen man sich so austauschen kann. Es reicht auch, mit dem Thema setze ich mich auch schon ganz lange auseinander, es reicht auch, sich einfach mit einer Person auseinanderzusetzen, die vielleicht auch ein Therapeut ist. Oder sogar eine fremde Person oder die Nummer gegen Kummer. Ich weiß nicht, es gibt ja genug Menschen, die einem vielleicht einfach zuhören können, weil ich finde, dass es manchmal einfach wichtig ist, die Dinge auszusprechen, weil wenn du sie nur für dich behältst oder aufzuschreiben, wenn du die Dinge nur für dich behältst, dann wurden sie nicht ausgesprochen und Dinge, die ausgesprochen sind, kann man besser fallen lassen.
Mhm. Stimme ich zu. Das sagen wir ja auch immer. Alles aussprechen, deswegen verurteile ich dich ja nicht für die Art und Weise, wie du Sachen handelst. Ich weiß ganz genau, dass eine Story, wenn sie passiert ist, ich sie mindestens 7-mal höre, weil ich dann in 3 Chats bin, in 4 anderen Konversationen, bei dem Telefonat und bei dem Podcast dabei bin. So, das heißt, Geschichten, die dir zustoßen, stoßen mir dann nochmal 10-mal zu.
Ja, wirklich.
Und das ist okay, weil das ist deine Art zu verarbeiten. Und das ist ja auch nicht so, dass du sammelst ja dann die Ratschläge der Leute, weil du dann ja auch zuhörst. Es gibt ja Menschen, die nur erzählen müssen, brauchen, um das ausgesprochen zu haben. Und dann finden sie eigene Lösungen. Und du machst so einen Mix daraus. Du dann nimmst definitiv das, was du möchtest, weißt du dann am Ende auch. Aber du versuchst auch vielleicht andere Meinungen mit einzubeziehen. Und gleichzeitig aber dann deinen eigenen Kuchen zu backen, sagen wir es mal so.
Mhm.
Und das ist halt auch völlig okay so, weil ich bin dann anders und das ergänzt sich dann auch schon wieder.
Ja, und ich finde, dass man, sich schon ganz gut so helfen kann mit diesen Gedankengängen. Man ist ja irgendwie ein erwachsener Mensch und man kann sich die Dinge mathematisch erklären und man ist auch irgendwie rational denkend und manchmal fühlt man sich mäh und dann fühlt man sich wieder gut. Und ich hatte ja gerade, wir haben ja gerade anfangs angefangen, über diesen Film zu sprechen, über die Flusskrebse. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, verdammte Scheiße, was triggert mich denn jetzt hier die ganze Zeit? Was ist das? Weil die Szenen an sich und der Film an sich ist eigentlich ziemlich ruhig und gar nicht so dramatisch, wie man jetzt vielleicht so denken mag. Aber ich habe mich irgendwie danach gefühlt, und deswegen würde ich so gerne über die Reaktion von anderen Menschen sprechen. Ich habe mich danach gefühlt, als wäre ich einsam und alleine, als hätten mich meine Beziehungen bisher immer nur ausgelaugt und ausgenutzt, als wäre ich immer wieder auf die Klappe gefallen und ich habe mich nicht gefühlt, als hätte ich irgendwie Beziehungen hinter mich gebracht und hätte meine Erfahrungen gesammelt und bin jetzt harder, faster, stronger, sondern ich habe mich richtig gefühlt wie das kleine Mädchen, was nie die Liebe bekommen hat, die sie verdient hat, sondern ich hab mich so gefühlt, als wäre ich immer diejenige gewesen, die immer mehr gegeben hat und die immer auf die Schnauze gefallen ist und sich dann im nächsten Schritt wieder gezwungen hat, weniger zu geben. Und trotzdem habe ich mich dann wieder überrumpelt gefühlt von meinen eigenen Gefühlen, weil ich ein Mensch bin, in dem sehr, sehr viel Liebe steckt und ich möchte sehr, sehr viel Liebe geben. Und die Male, die ich meine Liebe an Partner gegeben habe, weil bei Freundschaften und in der Familie war das jetzt bei mir nicht so das Thema, aber es ging speziell um Partnerschaften, die Liebe, die ich in Partnerschaften gegeben habe, habe ich nie eins zu eins so zurückbekommen. Und deswegen habe ich mich von meinen Partnerschaften immer verarscht gefühlt und habe dann daraus gelernt. Und deswegen bin ich mittlerweile so tough und irgendwie so großklappig und mir ist alles egal und ich habe 5 Typen gleichzeitig. Nicht, weil ich jemand bin, der 5 Partnerschaften gleichzeitig wahrscheinlich braucht, sondern weil ich mir einen Panzer aufgebaut habe und mir gedacht habe, naja, okay, wir haben auch schon mal über das Thema irgendwie offene Beziehung und Polyamorie und sowas gesprochen. Weil meine Konsequenz aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich ja das süße Mädchen war, was sich dann immer blauäugig verliebt hat, habe ich mir ja dann jetzt gedacht, okay, ich wurde ja bisher immer, Statistik ist, ich wurde bisher immer verarscht. Also ist die Konsequenz aus meiner Statistik, dass ich jetzt anfange, zurück zu verarschen. Und das bringt natürlich ein Verhalten mit sich, was nicht meinem Naturell entspricht. Und deswegen fühle ich mich dann manchmal in meinem Verhalten wahrscheinlich mir selbst fremd, weil ich selber auch nicht so richtig verstehe, was ich da eigentlich gerade tue. Weil das, was ich da gerade tue, dann wahrscheinlich einfach nur so ein Coping-Mechanismus ist. Und wenn ich am Ende des Films dann sehe, dass die beiden, die am Anfang sowieso schon ineinander verliebt waren, sich weinend in die Arme fallen, fange ich natürlich an zu heulen wie ein Schlosshund, weil ich mir denke, oh mein Gott, das ist die pure Liebe, die ich doch eigentlich auch nur will. Hm. Und deswegen dachte ich mir dann gestern so nach dem Film, krass, also mein Leben ist erfüllt. Rein mathematisch, ich weiß, wir hatten schon mal so eine Folge, wo wir alles mathematisch, rational und emotional bewertet haben, aber ich bin dann immer so und dachte mir gestern im Bett, okay, es ist alles cool, demnächst steht ein geiler Urlaub vor der Tür. Mein Wochenende war erfüllt. Ich habe ausgeschlafen, ich hatte ein tolles Frühstück, ich war draußen an der frischen Luft. Ich bin spazieren gegangen, ich hatte eine gute Zeit, ich habe Liebe erfahren, ich habe Liebe gegeben. Und wieso lässt mich dieser Film, der gar nicht mal so dramatisch ist, so verdammt einsam fühlen? Obwohl ich ein tolles Arbeitsumfeld habe, obwohl ich ein tolles Freundschaftsumfeld habe, obwohl ich sexuell befriedigt bin, obwohl ich der Meinung bin, seelisch einigermaßen befriedigt zu sein. Ich bin der Meinung, einigermaßen seelisch befriedigt zu sein, so. Und habe dann nicht verstanden, was es ist.
Was schätzt du aber? Ist das wirklich dieser Punkt dieser Liebe? Weil da geht es ja um Vaterfiguren, Familie, Verlassen und Liebe. So, was denkst du, was dich am meisten, wenn du das jetzt so hörst, triggert?
Liebe. Definitiv Liebe. Weil ich habe so viel Liebe zu geben. Und bin ja auch mittlerweile, also ich bin ja auch immer so ein Mensch, wenn ich irgendwie Babys sehe, dann schnappe ich die mir und könnt die Füße abbeißen und könnt in die Speckfalten reinbeißen und könnt die einfach weginhalieren. Und ich habe so viel Liebe für Tiere, ich habe so viel Liebe für Kinder, ich habe so viel Liebe für irgendwie meine Freunde und Fürsorge und möchte mit den Menschen, die ich lieb habe, ja auch sehr, sehr eng sein emotional und will die ja auch an mich gebunden haben. Also ich versuche nicht auf Distanz zu gehen in Freundschaften. Und das Einzige, wo ich meine Liebe nicht ausleben darf, ist, oder wo ich es mir selber verbiete, ist die Liebe einem Mann gegenüber. Und das habe ich gestern wieder gemerkt, weil ich auch mit meinem Papa telefoniert habe und wir haben ja auch schon mal über Daddy-Issues gesprochen, Vaterkomplex. Und ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert und, also, ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert und hatte wieder solche Momente, wo ich mir gedacht habe, ach naja, was erwartest du von ihm für eine Reaktion? Also ich habe ihm auch irgendwie mal ein Video geschickt, wie ich auflege und anstatt, dass mein Vater oder meine Mutter schreibt, Kind, ich bin so stolz auf dich, dass du über deinen Schatten gesprungen bist, schicken sie mir eher Lachsmilies oder mein Vater schickt mir irgendwie einen Satz und sagt, mein verrücktes Kind. Und ich denke mir so, boah ey, meine Eltern, ihr seht überhaupt nicht, was das eigentlich für mich bedeutet, weil ihr den Grundsatz oder das Problem in meiner Seele bisher noch nie gesehen habe, weil ich es wahrscheinlich auch immer gut überspielt habe, weil ich einfach gelernt habe, mit so gewissen Reaktionen wie Stolz oder sowas umzugehen. Oder
die nicht kriegen halt stolz. Aber auch nicht alles mit. Nee. So, es sind ja nur die engsten Menschen, die wirklich um dich körperlich da sind und noch ein paar andere natürlich, die du dann auch über WhatsApp und Co. auch, up-to-date hältst. Aber die Eltern sind ja leider so irgendwie bei uns beiden mittlerweile, dass man denen schon alles und viel erzählt, aber jetzt, also den Vater wahrscheinlich weniger als der Mutter bei dir, aber nicht alles von den emotionalsten und intimsten Ängsten oder irgendwie alles, wie man datet, was man datet, wie oft man irgendjemanden datet, dass man vielleicht 5 gleichzeitig gedatet hat oder so. Ich glaube, da ist einfach nochmal die Beziehung den Eltern gegenüber eine ganz andere, als wenn du jetzt zu mir diese Beziehung oder anderen Freunden hättest. naja, kann man das fast schon gar nicht vergleichen, aber dass das bei dir dann emotional getriggert wurde, gleichzeitig am selben Tag das Telefonat mit deinem Vater und dann das Ergebnis davon war, ach, Männer.
Ja.
Und die sind ja irgendwie alle doch dann ähnlich oder gleich, das mögen wir zwar nicht zu sagen, aber in deinem Fall war es bisher leider der Fall, dass die halt alle dasselbe Resultat mit sich brachten. Und wir wissen auch, dass das auch nicht an denen alleine liegt, sondern auch an dir und deinem Beuteschema, klar. Dennoch ist es einfach so, dass wir uns natürlich am Ende auf ein Resultat konzentrieren. Und wenn man alles irgendwie zusammenrechnet oder wie so eine verrückte Excel-Tabelle, wie ich damals sicherstellt und alle Dates da reinballert, um zu gucken, ob das wirklich so ist, dass ich verlassen wurde oder ich verlassen habe. Wer das nicht kennt, ich habe wirklich so eine Tabelle erstellt und die neulich aktualisiert und hoffe, dass ich sie nie wieder aufmachen muss eigentlich. Wo ich alles zusammengebastelt hatte mit Kuchendiagrammen, wo steht, wie ich wann jemanden getroffen habe und wie das zu Ende gegangen ist, weil ich irgendwann so irre war und dachte, ja, ne? Das kann nicht sein,
ja,
dass ich das Gefühl habe, dass ich nur noch geghostet, abgeschoben oder ja, eigentlich geghostet.
Wie schlimm, ne?
Ich habe immer gedacht, dass ich einfach nur geghostet werde, 90%. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so der Fall ist, als ich einfach alles rekapituliert habe. Und ich frage mich auch, ob du mal irgendwie dich mal dich mit deinen Papieren und Stiften zusammensetzt und über mal Sachen mal aufschreibst, so irgendwie die 5 bis 10 Partnerschaften, die dich so ein bisschen geprägt haben in den letzten Jahren und das mal niederschreibst, was da eigentlich schiefgelaufen ist, um zu gucken, ob da gemeinsame Nenner sind und ob das irgendwie du warst und nicht nur vielleicht die Männer alleine und Co., weil wir merken uns manchmal auch Sachen nicht gerade richtig, muss ich sagen.
Witzig.
Machst du das?
Ich habe gerade letztens wieder über den Mandela-Effekt gelesen, wo es darum ging, dass manchmal Menschengruppen kollektiv sich Dinge falsch merken.
Ja.
Und da habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, dass natürlich die Realität, die ich wahrnehme, manchmal gar nicht die Realität ist, die wirklich stattfindet, sondern das ist natürlich meine Interpretation der Realität.
Ja, ja. Und deine Erfahrungen, deine Vergangenheit,
immer Zukunft, nur. Immer.
Alles. Man rechnet alles zusammen. Es gehört alles irgendwie zusammen. Es ist so wie ein... So
naja,
wie ein,
deswegen... Nee, sprich zu Ende.
Ich wollte sagen, das ist so wie ein Wohnzimmer, wo du halt irgendwie die Möbel zusammenstellst und das, was am Ende, wie du dich fühlst in diesem Wohnzimmer, ob das jetzt cozy oder leer oder weiß oder irgendwie verrückt, bunt, edel, schick, keine Ahnung wie, das ist das Resultat von den einzelnen Möbelstücken, die du da hinstellst. Ne?
Und wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass du zum Beispiel, wenn du dreimal einkaufen gehst und ich dreimal nicht einkaufen gehe, machst du mir als Anni keine Vorwürfe. Aber wenn es der Mann macht, dann machst du dem Mann Vorwürfe,
krank,
weil es deine Interpretation ist. Weil deine Interpretation ist, dass er sich nicht kümmert, dass er sich nicht kümmern kann, dass er nicht in der Lage ist, die Windeln seines Kindes zu wechseln. Und man interpretiert dann immer so vom Kleinsten ins Größte. Und es wird ja projiziert und interpretiert, was das Zeug hält, weil das deine Realität ist und nicht die Realität, die wirklich stattfindet. Und wie oft hatten wir schon Situationen, wo wir uns gerade streiten wollten, weil wir uns in unseren Gedankengängen angefangen haben zu verfangen. Und wenn dann aber der Green Flag Mann in dem Fall dann kommt und sagt, was ist denn jetzt eigentlich hier gerade Realität? Und wenn er dich packt und aus deinem Rausch so rausreißt, dann merkt man ja erst, dass man vielleicht in so einem Wahn drin war, in seiner eigenen Spirale. Naja, das Thema Einsamkeit.
Wir haben schon relativ viele Punkte eigentlich erwähnt gehabt. Gesellschaft und wir selbst sind natürlich die am meisten uns irgendwie triggern, dass wir uns eben einsam fühlen oder nicht. Aber wir haben uns auf jeden Fall noch ein paar andere Punkte mal angeschaut gehabt, woran das liegen kann. Und bei ganz vielen, die wir uns rausgelesen, rausgehört oder erzählt bekommen haben, haben wir genickt und dachten, Eins davon ist definitiv erwähnenswert und das ist nicht nur unsere Beziehung zu den Menschen, sondern auch unsere Beziehung zu unseren Medien, den sozialen Medien, ob es jetzt Instagram oder TikTok oder irgendeine andere Modelseite ist, wo wir uns Leute angucken oder Influencer und uns dann vergleichen. Und das Thema heute ist ja das Gefühl von unerfüllt sein.
Ja.
Und das bekomme ich persönlich, oder ich habe, jetzt mittlerweile nicht mehr, muss ich sagen, aber früher, wenn ich mir mal irgendwie schlanke Menschen angeguckt habe, wo ich mir dachte, Mann, das war doch auch immer mein Ziel, irgendwie einen dickeren Po zu haben und irgendwie eine schmale Taille und längere Haare, das hat mich früher, als ich jünger war, sehr getriggert und ich habe mich sehr unerfüllt, einsam, alleine, hässlich und sonst wie gefühlt, weil ich mir dachte, damn, irgendwie ist das anscheinend so eine Norm. Und wenn ich nicht in diese Gruppe gehöre von dieser Norm, bin ich ja ausgeschlossen. Und das gibt mir dieses unerfüllte Gefühl, nicht da anzukommen, wo ich sein möchte und in dieser Gesellschaft, in der ich auch anerkannt sein möchte. Mhm. Und wir reden ja immer wieder irgendwie über Gewicht hier, Gewicht da und bekommen aber trotzdem gefühlt jede Woche Bestätigung von den Menschen, Männern, Frauen, Freunden, dass wir genauso gut sind, wie wir eben sind. Aber es geht ja auch immer noch darum, dass wir uns ja im Inneren irgendwie vielleicht entweder vergleichen oder einfach selbst nicht wohlfühlen damit.
Naja, und die Freunde und die Kommentare, die wir die letzten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Jahre bekommen, können ja das Gefühl der letzten 33 Jahre unseres Lebens nicht wettmachen. Deswegen, also das, was man jetzt, finde ich, so an Zuspruch bekommt, das ist immer nett, aber am Ende, und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, weil das ist ja nämlich, wir befinden uns ja alle auf dem Weg der Entwicklung und heilen, sagen wir ja jedes Mal, heilen ist kein Ziel, sondern heilen ist ein Prozess und wir haben alle unsere Wege und die müssen wir beschreiten und es geht immer weiter nach vorne und deswegen müssen wir gar nicht versuchen, ein Ziel zu erreichen, sondern der Weg ist hier wirklich das Ziel. Das klingt irgendwie so mega abgedroschen, aber wenn wir uns jetzt beobachten, wie wir uns jetzt gerade fühlen, denken wir vielleicht nicht, dass wir die most confident bitches auf diesem Planeten sind. Aber wenn man sich damit vergleicht, wie man vielleicht vor 5, 6, 7, 8, 9 Jahren Instagram gesehen hat, dann hat man vielleicht jetzt andere Gefühle und guckt jetzt vielleicht mehr nach Kochrezepten, wie man sich optimieren kann, anstatt nach der Taille zu gucken, die man unbedingt haben möchte.
Aber auch nur, weil uns das egaler geworden ist.
Ja, vielleicht sind andere Themen. Vielleicht sind jetzt einfach andere Themen, deepere Themen und nicht die oberflächlichen Themen, die uns beschäftigen. Man geht von außen nach innen. Ne?
Jetzt geht es uns eher darum, dass wir jemanden finden wollen, der mit uns vielleicht noch, wenn wir uns für Kinder entscheiden, Kinder zeugen möchte, irgendwie bereit ist, eine Wohnung gemeinsam zu beziehen oder irgendwie Einkäufe zu erledigen oder irgendwie uns glücklich macht, dass er neben uns liegt und uns nicht mit Schneichen erstickt oder so, sondern der Fokus ist auf jeden Fall geschiftet. Daher ist das definitiv nicht ganz vergleichbar, weil die jüngere Generation, die uns vielleicht auch zuhört und belauscht, die haben andere Probleme. Die haben vielleicht sogar noch diese, ich bin nicht perfekt genug für so eine Kylie Jenner-Welt. Das ist völlig legitim auch, weil uns das andauernd vorgesetzt wird.
Und ich finde, dass man generell Social Media, egal ob es jetzt irgendwie Freundeskreis ist oder die neuesten Trends, Beauty-Tipps, whatever, ich finde, dass man Social Media definitiv, und das soll jetzt keine irgendwie Oldschool Gen Z-Predigt sein, dass man das aber auf jeden Fall in gewissen Dosen konsumieren sollte, weil auch ich mich dabei ertappe. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Trigger ist ja, das habe ich auch schon öfter erzählt, mein Trigger ist ja so zum Beispiel dieses Thema Auflegen. Und wenn ich Leute sehe, die um mich herum als DJ auflegen, aus meinem Umfeld, die vielleicht sogar später angefangen haben als ich, weil ich mache das schon seit 2018, die viel später angefangen haben als ich, sind aber schon viel weiter. Ich habe dann dieses Gefühl von, also ich sehe dann deren Stories und ich sehe dann, was die machen. Und ich habe dann dieses Gefühl von, Mano, die haben mich überholt. Mano, wieso bleibe ich immer hängen? Mano, wieso komme ich immer nicht hinterher? Wieso kann ich nicht diejenige sein, die Erste ist, die etwas tut? Wieso muss ich immer eine derjenigen sein, die Letzte ist, die etwas tut? Wieso müssen andere Menschen mir immer Dinge vormachen, damit ich sehe, dass sie funktionieren? Wieso kann ich nicht die Erste sein, die Dinge initiiert, weil ich mir selber nicht vertraue? Und das sind dann so bei mir so die Gedankengänge, wenn ich dann Leute sehe, die auflegen, die erfolgreich sind, die die Bestätigung bekommen, ärgere ich mich dann immer über mich selber, dass ich nicht über meinen eigenen Schatten springe. Und ich finde, man kann sich entweder von diesem Negativstrudel aufsaugen lassen und in Selbstmitleid versinken, oder aber man versucht sich selbst, und das ist bei mir tatsächlich so, ich versuche mich selbst mit diesen Themen so zu penetrieren, dass sie mir so sehr auf den Sack gehen, dass ich es selber kaum noch aushalte. Also ich versuche nicht, mich zurückzuziehen und in meinem Selbstmitleid zu baden, sondern ich versuche mich damit so zu konfrontieren, bis ich bin in dieser Hinsicht sehr geduldig, weil ich sehr lange Dinge beobachte und mein Spätblühersyndrom ist on fleek. Ich versuche mich so dolle zu penetrieren, wie andere es nicht brauchen würden. Also du zum Beispiel wärst viel schneller getriggert, irgendwie früher, höher, schneller weiter zu sein. Ich brauche viel, viel länger und ich sage zum dritten Mal, ich penetriere mich so lange, bis ich mich selber aus der Reserve locke und mich selber zwinge, weil ich mir selber so hardcore auf den Sack gehe. Deswegen
sie selbst manipulieren eigentlich.
Kann man, genau, wenn man weiß, was das Problem ist, kann man sich entscheiden, ob man in Selbstmitleid versinkt oder ob man sich da raushieft mit diesem Selbstzweifel.
Auf jeden Fall, da stimme ich definitiv zu, weil mein Problem ist ein ähnliches, weil in Perfektionismus ertrinke.
Ja.
Und das macht tatsächlich... Krass, ne? Das
wir sind sich, so unterschiedlich schon wieder.
Ja, ich weiß gar nicht, was du hier machst. Ich weiß gar nicht, wie diese Freundschaft zustande kommen konnte.
Das ist so krass. Ich kann nicht schneller, höher, weiter und die Erste sein. Und du willst die Erste sein.
Ja, das ist einfach nur aus... Oh Gott, das ist wieder ein anderes Podcast-Thema. Aber aus diversen Gründen bin ich halt einfach so gepolt, dass ich immer dem Ideal folge. Ich brauche immer das Perfekte, das Akkurate, das Idealste, das Schönste, das Größte, das keine Ahnung was. Und ich strebe immer nach mehr und mehr und mehr. Und bin aber, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn überhaupt, dann immer nur für einen Moment eigentlich happy und zufrieden, bis ich das nächste Ziel habe, immer schon wieder mehr zu haben. Das sieht man vor allem an meiner beruflichen Laufbahn, dass ich tatsächlich relativ hoch jetzt gesprungen bin innerhalb von sehr wenigen Jahren. Und das macht mich wahnsinnig glücklich, demnächst eine neue Position als Creative Director zu starten. Und das war immer mein Ziel. Und ich bin schon gespannt, wie lange ich damit zufrieden bin, bis dann nächste Ziele da sind, die mich dann irgendwie vorantreiben. Und ich weiß nicht, ob das...
Und dich von diesem Stolz auch ablenken.
Ja, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dann das Gefühl habe, ich bin mehr wert, ob ich dann besser bin, ob ich dann in irgendeine Gesellschaft gehöre, wo ich mich nicht mehr so alleine fühle, weil ich fühle mich natürlich mal
oder
schon
akzeptierter.
Oder akzeptierter, weil ich fühle mich auch, wenn ich es erreicht habe, schon einsam, weil ich dann tatsächlich mich auch mit Menschen umgebe, die nicht so ambitioniert sind wie ich oder überambitioniert sind wie ich.
Aber ich glaube, du bist auch sehr, sehr selbstkritisch und versuchst dir dann immer selber einzureden, dass du gar nicht so gut bist, wie du eigentlich bist.
Ja, das sowieso.
Deswegen musst du perfekter werden. Das ist dein Ansporn.
Auch. Mhm. Also ich habe mir auch mal gesagt, dass ich definitiv so viel verdienen möchte, dass ich für mich und meine Mutter mal sorgen könnte, falls sie irgendwie mal alleine enden sollte oder ich oder wie auch immer, dass es immer genug da ist, dass man füreinander sorgen könnte, weil sie ja auch als alleinerziehende Mutter für zwei Kinder irgendwie mit einem halben Job sorgen konnte, hatte ich immer irgendwie dieses Pflichtgefühl, für meine Mutter mitsorgen zu müssen, egal ob es dann stimmt oder nicht. Deswegen war das auch ein Ansporn mit. Dann weiß ich, dass meine Familie irgendwie kaum einer aus meiner Familie irgendwas jemals erreicht hat und ich hatte immer dann diese Ambition zu zeigen, dass diese Familie doch zu etwas gut ist und was erreichen kann und sehr, sehr viele andere Zwecke und ich dachte immer, ich bin irgendwie was mehr wert und besonderer in dieser Welt, wenn ich irgendwie das gemacht habe und das erreicht habe und schlauer bin oder keine Ahnung.
Man versucht, einen Komplex zu kompensieren.
Ja, absolut. Und das sind einfach so viele. Und ich wurde von meinem Vater nie geliebt und von meiner Mama habe ich einfach in der Liebesform, der so wie die Kinder das brauchen, weil Ostblock ist nun mal anders, einfach nie erhalten. Und vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich damit eigentlich meine Liebe erkaufen wollte und das aber irgendwie nicht erreicht habe. Das heißt, nie irgendwie am Ziel angekommen war und mich schon in den Momenten einsam fühle, wenn ich zum Beispiel meine Familie erzähle, ja, ich mache das und das und ich habe das und das erreicht und dann irgendwie das erste Mal in 10 Jahren jetzt vor kurzem von meiner Mama gehört habe, dass sie stolz auf mich ist, was ich alles erreicht habe.
Oh mein Gott, wenn meine Mutter das zu mir sagen würde, ich würde anfangen zu heulen.
Ja, ich saß da auch und ich habe auch angefangen zu meinen. Ich meinte auch, krass Mama, und ich war dann so gespannt, ob das irgendwas in mir ändert. Und für einen Moment dachte ich irgendwie, mich ruhiger zu fühlen und dachte, ist das vielleicht das, was ich immer wollte? Wollte ich immer irgendwie dieses, ich bin stolz auf dich hören oder keine Ahnung was, weil das hört man halt irgendwie von unseren Eltern halt selten bis nie. Und das hat für einen Moment was geändert, aber natürlich nicht für alles, für immer und alles, weil es einfach alles schon so in mir eingeschlagen ist, dass ich einfach nicht anders kann. Und das ist auch okay. Ich habe mich damit abgefunden. Ich bin besser geworden. Ich bin entspannter geworden. Und trotzdem habe meine Seite irgendwie beibehalten. Aber das Gefühl oder das, was ich tue, lässt mich auf jeden Fall oder isoliert mich vielleicht von der Norm irgendwie. Das klingt so, als wäre ich hier besonders und die anderen nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja, du schaust auf jeden Fall, dich abzuheben.
Ja, und das ist...
Und abheben bedeutet für dich besonders sein und besonders sein bedeutet für dich liebenswert sein und dann fühlst du dich der Gesellschaft zugehörig, zu der du immer gehören wolltest.
Und das Witzige ist, ich umgebe mich gar nicht mit dieser Art von Gesellschaft, wo ich mich hätte umgeben müssen, weil ich viel zu humble bin.
Weil du eine Real Bitch bist.
Ja, weil ich viel zu wenig dann über das, was ich schaffe und was ich kann und was ich mache, rede und präsentiere und ich bin da so zurückhaltend, dass ich eigentlich gar nicht in diese Gesellschaft möchte. Deswegen ist es absolut paradox, was ich hier betreibe. Aber damit wollte ich nur ein Beispiel geben, dass auch das, obwohl ich da absolut erfüllt bin und eigentlich alles erreicht habe, jobtechnisch, was ich wollte, denkt ihr, ich bin glücklich?
Puh. Oder denken die Leute, du bist erfüllter als vor 5 Jahren, als du weniger? Nee, du fühlst dich genauso selbstkritisch, nur mit neuen Punkten. Und da habe ich auch letztens ein Video gesehen, wo ein Mann sich mit seiner Frau unterhalten hat und er hat sich totgelacht, weil er ihr dann sagte, so abends im Bett, so Schatz, wenn ich mein Ziel erreiche, dann bin ich stolz und von diesem Stolz lebe ich dann 3 Wochen, weil ich kann mir dann selber auf die Schulter klopfen und ne. Und sie ist dann so, liegt neben ihm und sagt so, aha, du bist also stolz, wenn du ein Ziel erreichst. Und wenn du das Ziel erreicht hast, dann siehst du das nächste Ziel nicht vor Augen und chillst dann einfach auf dein Ziel, was du erreicht hast oder was. Also sie hat ihn gar nicht verstanden, weil sie nämlich auch zu diesem Team Perfektionismus gehört, das dann immer nach den neuen Zielen strebt. Und es ist ganz, ganz wichtig, und das ist, glaube ich, auch so eine Art von Meditation, es ist ganz, ganz wichtig, sich selber mal zu chillen. Und das haben wir ja auch manchmal, dass wir uns gegenseitig sagen, sag mal, checkst du eigentlich, wer du bist und was du irgendwie so machst und was du irgendwie erreicht hast. Weil, und das sagen wir auch immer, wir leben immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit und das romantisieren wir dann immer. Und unsere Gegenwart appreciaten wir nicht genug. Und vielleicht sollte man ab und zu mal darüber nachdenken, dass die Gegenwart, in der wir uns jetzt befinden, dass das irgendwann mal die Vergangenheit sein wird. Und dass man dann vielleicht mal darüber nachdenken wird, wie schön das dann, was man dann irgendwie erreicht hat und dass man sich vielleicht gar nicht hätte so einsam fühlen müssen, wie man es zu dem Zeitpunkt damals getan hat.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Thema ist viel weiter, als wir eigentlich gedacht haben. Das ist ja auch sehr ähnlich mit dem Thema des Einsamkeitsgefühls. Aber dieses sich erfüllt fühlen kann sich auf viele Bereiche im Leben beziehen. Und ich glaube, genauso sehen die Lösungen aus, dass es gar keine pauschale Lösung gibt für du machst einmal das und dann geht es dir gut und dann bist du erfüllt, weil wir haben ja jetzt viele Beispiele gegeben, wo man sieht, dass es eben nicht so ist. Aber ich glaube, was einfach sehr, sehr wichtig ist und helfen kann, das mache ich persönlich auch sehr viel, dass man dagegen steuert und ausgleicht. Das heißt, wenn ich jetzt jobtechnisch so viel gemacht habe und so viel unterwegs war, dass mir das angefangen hat, vielleicht gesundheitlich zu schaden oder ich dauermüde bin oder schlecht schlafe, dann versuche ich mit guten Dingen dagegen zu steuern. Das kann was Kleines sein, wie ein Bad oder dein Kinotheaterbesuch, was dir gut tut oder dein Lieblingsessen zu bestellen. Oder es kann vielleicht ein kleiner Urlaub sein. Die Kerzen abends anmachen und mit dem Partner oder mit Freunden kuschelig hier sein. Oder wenn die Sonne jetzt gut scheint, einen Grillabend machen. Irgendwas Schönes, was dir einfach Energie, Luft und Liebe gibt, um gegenzusteuern. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Mir persönlich hilft das schon seit Jahren wirklich. Das habe ich von meiner damaligen Therapeutin an die Hand gegeben bekommen. Und das mache ich bis heute noch, dass ich versuche, dass ich am Ende eines Monatstages, Woche, merke, uff, du bist irgendwie nicht ausgeglichen, da muss was getan werden, dann steige ich darauf um und mache dann diese schönen Sachen.
Und das ist natürlich Mrs. Effizienz herself, die den Tipp gegeben hat und ich möchte dazu aber gerne nochmal sagen, weil ich ja diejenige bin, die in ihren Emotionen manchmal hockt und schwimmt und badet und sich damit einseift. Es ist genauso wichtig, die Emotion auch auf euch wirken zu lassen. Manchmal vielleicht in einem emotionalen Tief zu sein. Man muss sich nicht sofort wieder rausholen. Man kann sich auch beobachten, weil jeder hat sein eigenes Timing. Und es ist nicht so, dass wenn wir uns den einen Tag einsam und kacke fühlen, dass wir am nächsten Tag irgendwie eine neue Strategie entwickelt haben müssen, wie wir da jetzt rauskommen. Es geht nicht immer nur darum, höher, schneller weiterzugehen. Es geht auch einfach manchmal darum, in sich selbst reinzuhören. Wenn man sich in einer Tiefphase befindet, dann kann man sich das manchmal auch gönnen und so vor sich hin rotten. Das ist ja auch so ein Wort, vor sich hin rotten. Und irgendwann kann man dann, wenn man sich selbst lange genug beobachtet hat und lange genug sich selbst ertragen musste, hat man vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt die Schnauze voll, weil du und ich, wir haben ja auch unterschiedliche Limits und wie oft unterhalten wir uns darüber, dass wenn du schon 5-mal deine Augen rollst und ich mache Dinge ein 6., 7. Mal nochmal mit, akzeptierst du mein Tempo, weil du ganz genau weißt, ich muss mit meinem Tempo die Dinge angehen und du mit deinem schnellen Tempo kannst mir keinen Tipp geben, wie ich es machen soll, weil solange ich es nicht fühle, fühle ich es halt nicht. Und deswegen muss man sein eigenes Tempo akzeptieren, sich selbst analysieren, um dann überhaupt eine nachhaltige Lösung zu haben, die auch wirklich Früchte trägt. Weil es bringt nichts, sich immer selber zu stressen mit sich selbst und dann am Ende von sich selbst gestresst und sich noch mehr isoliert zu fühlen.